SWR 2 Leben.
Ein frischer Morgen. Die Sonne kämpft sich gerade zwischen den Wolken durch. Ich bin entlang gegangen, eine typische Stuttgarter Halbhöhenstraße. Hier sind lauter Häuser mit wunderbarer Aussicht über Stuttgart, im Süden von Stuttgart. Die meisten Häuser hier haben Klappläden. Das jetzt hier ist ein Mehrfamilienhaus, eher schlicht aus den 60er Jahren. Ich gehe jetzt hier mal zum Klingelschild, ein paar Stufen runter und klingel bei Marc Hirschfell. Mit ihm bin ich zum Frühstück verabredet. Mir ist ein bisschen mulmig. Was, wenn er unsere Verabredung vergessen hat? Nicht aus bösem Willen, sondern weil Marc Hirschfeld durch eine Krankheit im Kopf sein Kurzzeitgedächtnis verloren hat. Und ich frage mich, wie kommt man damit klar, wenn man sich nichts mehr merken kann? Um mir das zu erklären, hat er mich eingeladen. Guten Morgen.
Guten Morgen, kommst du rein?
Soll ich die Schuhe ausziehen? Okay.
Ganz unkompliziert.
Hier sind die Croissants, wie versprochen.
Ja.
Er hat unsere Verabredung nicht vergessen, aber es ist auch nichts vorbereitet.
Das ist jetzt hier in der Küche, genau.
Gab es schon Frühstück heute?
Ich habe einen Tee schon vorgetrunken, ja, aber mehr noch nicht.
Aber wenn ich jetzt so ganz direkt mit der Tür ins Haus war, das merken Sie sich auch, was Sie schon gefrühstückt haben.
Ja, das ist ja sehr ultra-Kurzzeitgedächtnis, also das bleibt dann doch schon hängen, ja.
Wann wissen Sie nicht mehr, ob Sie heute gefrühstückt haben?
Gegen Mittag. Oder sagen wir mal ein paar Stunden danach gehe ich schon in die Küche und gucke, ob da dreckiges oder gespültes Geschirr rumliegt.
Ein bisschen verlegen stehe ich nun da. Marc Hirschfell auch. Er will den Tisch decken, aber es dauert, bis schließlich klassische weiße Teetassen und Teller auf dem Tisch im Esszimmer stehen.
Also ein merkwürdiger Nebeneffekt ist auch, dass ich mich in meinen Küchenschränken nicht mehr auskenne wie früher. Also wenn ich jetzt die Teller suche oder die Tassen, die sind in verschiedenen Oberschränken und ich mache immer erstmal die falschen Schranktür auf und wandere dann so durch die Küche und suche mir alles zusammen, bis ich es jeweils gefunden habe.
Bei Croissants und Tee nehme ich dann meinen Mut zusammen und frage ihn direkt, was mich die ganze Zeit beschäftigt. Als ich mich angesagt habe, habe ich Ihnen ja vorher ein E-Mail geschickt mit der Uhrzeit, wann ich kommen möchte. Wie haben Sie denn heute Morgen gewusst? Und sich darauf eingestellt, dass heute ich an der Tür klingeln werde.
Ich muss mir für alle Termine, die ich morgens für den Vormittag oder überhaupt für den Tag wissen sollte, mir abends einen Zettel schreiben und den lege ich direkt vors Bett. Dass wenn morgens mein Wecker klingelt, früher als früher üblich, denn ich muss zu bestimmten Uhrzeiten meine Tabletten einnehmen, dann stehe ich auf und sehe sofort den Zettel, heute ist morgens der Termin. Sonst würde ich das vergessen. Das wüsste ich am Morgen nicht alles.
Das heißt, da stand heute Morgen drauf?
Da stand morgens drauf, um so und so viel Uhr kommt Frau, sehen Sie, da haben wir schon das Problem. Wie heißen Sie nochmal mit Nachnamen?
Neuhausen.
Frau Neuhausen, ja, jetzt wo Sie sagen, da fällt es mir auch wieder ein. Aber jetzt, das wäre wieder sowas, was ich dann einfach vergesse. Ja, selbst wenn ein Besuch da ist, was peinlich ist in dem Fall.
Seit 3 Jahren ist es Marc Hirschfell nun schon peinlich, dass sein Gedächtnis nicht mehr funktioniert. Dabei hat er noch weitere Tricks entwickelt, um die Ausfälle in seiner Erinnerung auszugleichen. Zwischen abstrakten Kunstwerken an der Wand und Bildbänden im Regal hängen Notizen. Überall liegen kleine Zeitungsausschnitte, finden sich Botschaften auf Zetteln. Von Marc Hirschfell an sich selbst.
Im Flur hängen natürlich Sachen, die ich ausgeschnitten habe und wo ich vielleicht zu einer Ausstellung gehen will oder irgendeine Veranstaltung ist, die ich besuchen möchte, damit ich das nicht vergesse.
Aber voll waren seine Wände seit jeher, betont er. Ich merke, wie wichtig es Marc Hirschfell ist, auch über das zu sprechen, was ihn schon immer ausgemacht hat und noch immer ausmacht.
Ansonsten bin ich Kunstliebhaber und eigentlich hängt an jeder freien Wand irgendwo ein Werk, ein einzelnes. Oder ich habe auch im Wohnzimmer, da habe ich die Wand voll hängen von oben bis unten. Aber das hat auch eine historische Bewandtnis. Das ist nämlich die sogenannte Petersburger Hängung. Die kommt daher, dass die Zaren in Russland so viel Gemälde hatten, dass sie in St. Petersburg, wo die Schlösser waren, die Wände wirklich von oben bis unten mit Kunst vollgehängt haben. Und das haben die Franzosen oder die Engländer nicht gemacht.
Die Klingel unterbricht Marc Hirschfell. Unerwartet für ihn. Offenkundig hatte er vergessen, wer da kommt.
Ich war gar nicht mehr im Gedächtnis, dass die Marie auch kommt, erst wo es jetzt geklingelt hat. Deswegen muss ich jetzt nochmal ein drittes Gedeck aufbauen.
Alles ist auch nicht so dramatisch.
Mich ärgert's.
Da.
Ja,
das ist die
Gerade hatte der promovierte Kunsthistoriker noch ausholen wollen, um das anspruchsvolle Konzept hinter seiner Kunstsammlung zu erklären. Da holt ihn seine Krankheit wieder ein. In Person von Marie Göllner. Sie ist seine Betreuerin, angestellt bei der Evangelischen Gesellschaft in Stuttgart. Er nennt sie seine Assistentin. Sie hilft ihm, mit den Ausfällen im Kopf klarzukommen. Zweimal in der Woche unterstützt sie ihn einen Tag lang.
Am Anfang war es vielleicht noch so, als wir uns kennengelernt haben, so, wir machen jetzt das und das. Da habe ich einfach Sachen vorgegeben. Aber man darf einfach nicht vergessen, das ist Marc sein Haushalt, das ist Marc sein Zuhause. Und auch wenn er Sachen vergisst, mache ich trotzdem nichts, was er nicht möchte. Das heißt, also ich biete ihm erstmal an, Marc, schau mal, wir könnten das und das machen. Dein Schreibtisch sieht zum Beispiel sehr, sehr voll aus. Oder die Bücher, sollen wir mal anfangen, die mal durchzugehen und das auszusortieren. Und dann ist es so, dass das, was er mir erzählt, das behalte ich dann. Und wenn ich dann das nächste Mal komme, knüpfe ich da an, weil ich auch möchte, dass er sich auch manchmal mit der Vergangenheit ein bisschen konfrontiert, also mit der nahen Vergangenheit, um das Aktuelle wieder reinzubringen.
Ja, und deswegen führe ich Tagebuch, was mir damals empfohlen worden ist. Und manchmal lese ich meine Aufschriebe von ein oder zwei Tagen vorher und kann nicht glauben, was ich da aufgeschrieben habe, weil ich überhaupt keine Erinnerung dran habe. Dann ist es für mich wie ein Roman von jemand anderem. Und ich lese das, wie das jemand anders geschrieben hätte.
Und deine Fotos. Also Marc hat ein riesen Fotoarchiv. Du hast ja meistens, wenn du sie nicht vergisst, deine Digitalkamera bei dir. Und wenn Marc rausgeht, nimmt er alles auf, was für ihn wichtig ist. Und dann gehen wir alles durch und dann kommt ja auch die Erinnerung, was du gemacht hast. Nicht bei allen Fotos, aber bei den emotional wertvollen.
Trotzdem, Marc Hirschfeld erschrickt immer noch jedes Mal, wenn er merkt, dass er sich an Situationen, die er selbst vor kurzem geknipst oder beschrieben hat, überhaupt nicht mehr erinnern kann. Die Krankheit beunruhigt ihn. Oft wird er traurig. In solchen Momenten hilft ihm Knuddel, ein Border Collie aus der Nachbarschaft.
Ich höre ihn schon am Halsband
hochrennen. Knuddel, hallo! Und jetzt hat er mich beinahe umgeschmissen, aber er war irritiert, dass da doch noch mehr Leute sind. Freut sich aber total. Knuddel, geht's dir gut? Ja, geht's dir gut?
Seit der Erkrankung ist Marc Hirschfeld viel zu Hause und hat Zeit für Spaziergänge. Nachbarin Sibylle Bargende bringt ihren Hund oft zu ihm.
Die zwei haben sich gesucht und gefunden. Das ist absolut super. Sehen Sie ja. Also bis jetzt sind beide noch nicht verloren gegangen. Sie sehen ja, sie sind beide da. Und Marc sagt dann, Knuddel findet ja den Heimweg. Aber ich glaube, er kennt seine Strecken genauso. Das ist alles gut. Und das entlastet mich manchmal auch. Das muss ich ehrlich gesagt auch sagen. Ja, dann frage ich immer, ob er Lust hat auf Besuch und einen netten Abend zu zweit verbringen möchte. Und sagt Marc, aber her doch.
Es kann jetzt für Marc Hirschfeld und den Hund nicht schnell genug rausgehen.
Knuddel, steh, sitz, lauf! So, jetzt rast er über die Straße und ganz weit voraus zu einem Stuttgarter Steffele. Und jetzt kommt er zurück, Knuddel, Fuß! Er pariert aufs Wort. Knuddel, Sitz. Na, staunen Sie nicht. Das habe ich ihm beigebracht. Er konnte von sich aus, von seinen Herrchen und Frauchen, Sitz war kein Befehl. Und es ist fantastisch, wie wir beide kommunizieren und miteinander harmonieren. Da ist die Sibylle, sein Frauchen, manchmal richtig, also nicht neidisch, aber erstaunt, wie ihr Hund mit mir harmoniert.
Spaziergänge tun Marc Hirschfeld nicht nur wegen des Auslaufs mit dem Hund gut. Hier kann er auch erleben, dass er nicht sein gesamtes Gedächtnis verloren hat. Wir laufen an einem Haus des bekannten Stuttgarter Architekten Paul Schmidhenner vorbei. Und Architektur war in seinem früheren Leben das Spezialgebiet von Marc Hirschfeld.
Schmidhenner hatte das Vorbild von Goethes Gartenhaus in Weimar. Berühmt durch die Literatur, durch die Philosophie. Und Goethes Gartenhaus hatte nun tatsächlich zwei Stockwerke, drei Fensterachsen und obendrauf ein Walmdach.
Genauso wie das Haus von Paul Schmidhenner.
Wenn Sie so rumlaufen und solche Sachen sofort sehen, also zum Beispiel wie so ein Schmidhenner-Haus, wie so ein Walmdach funktioniert, das ist auch ein Trost nach Ihrer Krankheit, dass dieses Fachwissen, was Sie haben, dass das nicht weg ist.
Ja, das beruhigt einen. Das ist schön, dass man sich in dieser Gedankenwelt nicht verliert. Oder vielleicht verliert man sich ja auch da drin, in dem Sinne, dass man drin schwelgt, drin badet oder so. Und das ist tatsächlich ein Trost, dass ich auch beispielsweise alle meine Fremdsprachen so spreche, wie ich es vor der Erkrankung eben auch sprechen konnte. Fließend Französisch, Englisch, bisschen Spanisch, ganz wenig Russisch.
Marc Hirschfell weiß noch sehr viel, kann sich auch ohne Einschränkung ausdrücken. Deshalb merkt man ihm seinen Gedächtnisausfall nicht gleich an. Aber wer länger mit ihm spricht, der erlebt, dass sich Marc Hirschfell nicht daran erinnern kann, was eben oder gestern war, obwohl er stundenlang Fachwissen von früher rezitieren kann. Manchmal ist es, als sei sein Gedächtnis mit der Erkrankung eingefroren worden. Was er davor wusste, bleibt. Was seither dazukommt, das verliert er. Beim Spaziergang mit Hund genießt Betreuerin Marie Göllner, wenn Marc Hirschfell über sein Wissen von früher und über Stuttgarter Bauwerke spricht.
Das ist auch sehr spannend und ich freue mich ja auch immer, neue Sachen zu hören von Marc.
Aber du lässt dir halt auch immer diskret nicht anmerken, wenn ich mich wiederhole.
Wenn du dich wiederholst, dann sage ich, Marc, meinst du das und das, wenn du anfängst zu erzählen, dann fällt es dir selbst auf, dass du mir das schon erzählt hast.
Ja, und dann bin ich manchmal frustriert, dass ich nicht gemerkt habe, dass ich nochmal das Gleiche erzähle wie früher schon mal. Das nervt mich selbst dann.
Kurz dann, aber dann ist es auch wieder vergessen.
Ja.
Die Sache mit dem Vergessen beschäftigt Marc Hirschfell auch, wenn es um seinen Beruf geht. Bevor er krank wurde, war Marc Hirschfell wegen seines umfangreichen Fachwissens Architekturkritiker für Zeitungen und viele Jahre Referent in einer Fachabteilung der Landesarchitektenkammer. Seine Krankheit schien zunächst jede solche Berufstätigkeit unmöglich zu machen. Er ist offiziell schwerbehindert. Doch er arbeitet wieder. Am alten Ort, allerdings nicht auf der alten Stelle, hier in der Architektenkammer. Ein paar Tage später darf ich ihn an seinem neuen, alten Arbeitsplatz besuchen. So, Architektenkammer, dritter Stock. Ich stehe jetzt vor einer Glastür. So, Herr Hirschfell.
So, hallo, kommen Sie rein.
Habe ich Sie gefunden an Ihrem Arbeitsplatz?
Ja, ich muss ganz hoch gehen und dann sind wir hier in der obersten Etage. Das ist der Geschäftsbereich 3. Architektur und Medien. Ich sitze jetzt ganz hinten am Ende vom Stockwerk. Wir gehen da gerade mal lang. Meine Kollegen links und rechts gehen wir jetzt vorbei. Früher war mein Arbeitsplatz hier. Da sitzt jetzt die neue Kollegin, die mich ersetzt. Und ich bin jetzt hier geradeaus weiter in diesem Raum, der einerseits als Lager und Bibliothek dient für Broschüren, die die Architekten herausgegeben hat. Und hier habe ich einen Arbeitsplatz eingerichtet bekommen.
2 Tage in der Woche ist er hier, arbeitet auf Minijob-Basis. Er gibt Daten in ein System ein, bearbeitet wie Architekten die Seminare der Kammer bewerten. Eine stupide Tätigkeit. Seine frühere Chefin Carmen Mundorf sitzt gleich im Büro nebenan.
Hirschfell war einfach sehr lange bei uns. Ich weiß nicht, ob sie waren der erste oder der zweite, den ich in meinem Geschäftsbereich mit eingestellt habe. Von daher haben wir natürlich auch eine große Wertschätzung ihm gegenüber und sind sehr, sehr betroffen über sein Schicksal. Und ihm eine Möglichkeit zu geben, doch noch irgendwie dazuzugehören, auch wenn das Arbeitsverhältnis heute ein anderes ist, als es war, fanden wir jetzt ein Angebot. Und wir freuen uns, dass wir diese Möglichkeit ihm bieten können. So schwer das an sich ist, immer zu sehen, da war eigentlich mein früherer Arbeitsplatz.
Ja, ist natürlich auch ein bisschen Wehleid dabei, wenn man sich erinnert, was man vorher für Aufgaben hatte und wie vielseitig die waren und wie die einen befriedigt haben. Und dass man die jetzt nicht mehr machen kann oder vielleicht auch nicht machen darf, weil jetzt eine andere Person diesen Job komplett ausfüllt.
Marc Hirschfells alte Abteilung hat viel mit Kommunikation zu tun. Vor allem Journalisten und Architekten wenden sich an den Fachbereich, brauchen rasche Antworten, wollen die Expertise der Kammer. Die muss dann schnell reagieren, auch auf plötzliche Nachfragen. Schnell präsent zu sein, aus dem Moment heraus reagieren, verschiedene Themen nebeneinander im Blick zu haben und dabei den Faden nicht zu verlieren, das alles kann Marc Hirschfell aber nicht mehr. Er will darüber nicht reden, denn es fällt schwer, sich das einzugestehen. Manchmal ist er dann wütend auf seinen Arbeitgeber, glaubt, dass er längst wieder viel mehr leisten könnte, als man ihn lässt. Am Ende überwiegt aber Dankbarkeit. Denn etwas anderes ist ihm wichtiger geworden als die Arbeit an sich. Es sind die Kollegen.
Grüß Sie, guten Tag.
Hallo, Herr Hirschfell.
Hallo.
Es geht sogar bis zum Hauptgeschäftsführer der Architektenkammer.
Man sieht sich regelmäßig unten beim Mittagessen.
Und von daher gibt es schon auch ein persönliches Verhältnis. Wir begegnen uns regelmäßig auf dem Flur, wir unterhalten uns, ab und an tauschen wir Mails aus. Herr Hirschfeld ist ein guter Kenner der Stuttgarter Szene, sage ich, und leitet uns immer wieder was weiter. Unser Lieblingsthema war immer Stuttgart 21, wo wir unterschiedliche Auffassungen haben. So tauscht man sich aus.
Aber es ist vor allem die alte Kollegin Heike Fuß von der Seminarabteilung, die die Arbeit für Marc Hirschfeld mit viel Verständnis und Einfühlungsvermögen plant.
Es ist jeder Tag neu. Wir fangen immer wieder von vorne an und die Aufgabe wird jedes Mal neu erklärt. Er kann sich in Teilen gut erinnern und bei manchen muss man noch mal ein bisschen anstoßen, aber das geht. Aber es ist jeder Tag neu.
Und jeder Tag gibt ihm damit neu das Gefühl, dass seine Arbeit noch immer etwas wert ist, dass er gebraucht wird, trotz der Krankheit. Dass er heute an diesem Punkt ist, hat damit zu tun, dass er nicht aufgibt, sein Gedächtnis trainiert, verschiedene Therapien nutzt und er verdankt das auch seiner Mutter. Sie pflegt nicht nur den Vater mit seiner Altersdemenz, sie war auch diejenige, die Marc Hirschfeld nach seiner plötzlichen Erkrankung aufgefangen hat. Mit über 50 blieb ihm damals nichts anderes übrig, als für Monate da wieder einzuziehen, wo wir nun gemeinsam hingehen.
So, jetzt kommen wir zu Ihrem Elternhaus.
Ja, genau. Das ist ein Zweifamilienhaus. Meine Eltern wohnen im Hochparterre. So, da macht meine Mutter schon die Tür auf. So, das ist die Frau Hirschfeld, die Frau Mama.
Ja. Ulrike Hirschfeld war diejenige, die als Erste bemerkt hat, dass mit ihrem Sohn etwas nicht stimmt. Ohne sie wüsste Marc Hirschfeld nicht, was damals passiert ist. Er hat keine Erinnerung mehr an den Moment, als er sein Kurzzeitgedächtnis verloren hat. Auch an die erste Zeit mit der Krankheit hat er kaum Erinnerung. Er sieht sich nur kurz im Krankenwagen sitzen oder ratlose Ärzte an seinem Bett. Seine Mutter kämpfte um Diagnosen, Behandlungen, Therapien und Reha von Tag 1 der Krankheit an.
Erzähl doch, wie du entdeckt hast.
Er hatte eine Woche lang Hochfieber und starke Kopfschmerzen. Und der Arzt hat eigentlich nichts getan. Er war kurz vor im Urlaub, hat er gesagt, naja, das ist vielleicht irgendwas mit dem Urlaub noch. Und dann hat er ihm Antibiotika gegeben und dann wurde es besser. Er hat auch wieder Appetit gehabt, er kam, hat angerufen, bin jetzt wieder gesund, ich habe Hunger, was gibt's heute? Da habe ich mich dann 3 Tage nimmer um ihn gekümmert und montags habe ich ihn wieder angerufen, weil ich was von ihm wissen wollte. Und hat er ganz verwirrt am Telefon geklungen. Er hat zwar gewusst, wer ich bin, aber hat nichts gewusst von Urlaub, nichts gewusst von den Kopfschmerzen, gar nichts mehr. Und da bin ich gleich rübergefahren und dann habe ich den Notarzt gleich gerufen. Und da ist es ja so witzig, der Sanitäter hat sich alles angeguckt und hat mich dann ins Schlafzimmer gerufen und hat gesagt, da muss irgendein Anfall gewesen sein. Der hat nämlich sein ganzes Bett eingenässt. Und da hat mir die Ärztin gesagt, ja, das wäre also epileptischer Anfall, das wäre oft so.
Mit was für einem Gefühl kommen Sie hier nach Hause zur Mutter?
Total positiv. Also ich habe ja noch eine ganze Zeit zum Anfang meines Studiums hier auch noch mitgewohnt. Und das ist ein Teil meines Zuhauses, ganz klar. Und wir haben ein super Verhältnis eigentlich immer gehabt.
Ja, wir haben ein gutes Verhältnis. Das ist ein Glück, sonst hätte ich das gar nicht so durchgestanden.
Wie ist das, wenn man als erwachsener Junge von der Mami so...
Ich kann jetzt gerade nicht weiterreden, es rührt mich so.
Bringt sie auch zusammen, oder?
Ja, sicher.
Also früher war ich nicht so emotional. Ob das jetzt durch Medikamente kommt oder durch eine neue Erkenntnis übers Leben... Weiß ich nicht, aber ich war ein sehr beherrschter Mensch eigentlich und da konnte mich nichts aus der Bahn werfen.
Ich bin auch keine Mutter, die ihr dauernd auftrumpft und dauernd dasteht und sagt, mach das, mach das.
Wie wichtig ist der Faktor Mutter, um mit dieser Erkrankung und den Folgen klarzukommen?
Gut, ich habe jetzt gerade keinen anderen Anlehnpartner hier direkt zu Hause in Stuttgart. Meine beiden Freunde sind in Spanien. Die Ängsten und von daher habe ich da nicht sonst diese Unterstützung und insofern bin ich einfach auch total froh, dass diese Mama da ist. So eine Mutter muss man erst mal finden. Ne?
Auch ohne die Mutter ist er nicht allein.
Ich glaube, das war immer schon so, weil meine Interessen so breit gestreut sind, von der Architektur über Auto bis zu Tieren und Kunst, Sprachen. Also da war ich eigentlich schon immer ein sehr offener Mensch, der sehr unverwandt auf Leute zugehen konnte.
Einen großen Bekanntenkreis immer gehabt, ja.
Wenn ich mal eine Party gefeiert habe und die Leute aus allen Lebensbereichen kamen zusammen in die Wohnung, die haben sich als gegenseitig angeguckt wie Marsmännchen, weil die nicht glauben konnten, dass der da technisch aus diesem Oldtimer-Kreis kommt mit diesen total extravaganten Kunsthistorikern oder so am gleichen Tisch sitzt.
Ja, er geht immer noch auf die Menschen zu. Das ist zum Glück geblieben, denn wenn er sich zurückziehen würde, wäre das ja ganz schrecklich.
In solchen Momenten ist er stolz. Denn anfangs sah es so aus, als hätte ihn die Krankheit völlig verändert und aus ihm einen einsamen und zurückgezogenen Menschen gemacht. Er kann sich nicht mehr dran erinnern, aber die Mutter erzählt, wie das damals war, als er erst im Krankenhaus und dann in der Reha-Klinik war.
Die haben ihm fast jeden Tag Blut abgenommen. Die wollten ja wissen, woher es kommt. Die haben nichts gefunden. Kein Virus, das irgendwie das ins Hirn kann, aber nicht, das haben sie nicht gefunden. Ja, und dann nach anderthalb Wochen kam er dann in die Reha in Waldbronn. Da war er sehr lang, hat sich aber völlig zurückgezogen gehabt. Er hat sich geschämt für seinen Zustand. Er hat gesagt, ich kann nicht da runter zu den Leuten zum Essen gehen. Ich weiß ja am nächsten Tag nicht mehr, wie die heißen und wer das war. Und da haben die dem wirklich die ganze Zeit das Essen ins Zimmer gebracht.
Ich war ja körperlich vollkommen erschlafft, weil ich die ganze Zeit da liegen musste. Und dann
müssen, aber du bist nicht raus. Er ist nicht fort.
Ja, aber die hätten da auch niemand gehabt. Die haben da kein Programm gehabt zum Spazierengehen oder ein Fitnessstudio.
Nee, das nicht.
Also das weiß ich nur zum Teil noch. Ja. Und das sind nur Fetzen vorhanden in der Erinnerung.
Wenn er zurückblickt, dann hat er viel erreicht. Trotzdem. Dass er nun wieder selbstbestimmt leben kann, sich alleine versorgen kann, das klingt leichter und harmonischer, als es ist. Denn auch wenn man sich an die Krankheit im Alltag gewöhnen kann, immer wieder kommen alle an den Punkt, wo sie schwer zu ertragen ist.
Ich bin halt auch schon älter und ich kann jetzt eigentlich nicht mehr. Es nervt mich sehr. Und ich habe noch einen dementen Mann, der ist jetzt heute nicht da, der ist in der Tagespflege. Und es ist sehr schwierig, ja. Dann vergisst er das wieder, dass er mit mir eigentlich verabredet ist. Das nehme ich ihm mit krumm, ich weiß, das ist einfach so. Aber da hat er uns schon einige Mal sitzen lassen, auch in der Stadt, wenn man sich verabredet hatte. Dann hat er kein Handy. Er hat eins, aber er nimmt es nicht mit. Das weiß man jetzt ja. Ja. Man ärgert sich manchmal drüber.
Marc Hirschfell weiß, dass er oft enttäuscht. Warum er das Handy vergisst? Er kann es nicht sagen. Es gehört für ihn zu den Tücken seiner Krankheit. Er hat viel Zeit, sich an die Lücken im Gedächtnis zu gewöhnen, sich von dem alten Marc Hirschfell zu verabschieden. Mit vielem kann er leben, aber manches möchte er einfach gerne zurückhaben. Was besonders, das zeigt er mir ganz am Ende, direkt vor seinem Zuhause. Wir bleiben an einem Garagentor stehen, dahinter seine Leidenschaft. Ein Traum aus taubenblauem Blech.
Ich stehe total auf einen bestimmten Wagentyp, das ist der Citroën DS, sogenannte Göttin. Jetzt mal hier auf.
Und der wohnt jetzt hier, schläft jetzt hier, dürfen Sie noch fahren?
Nein, im Augenblick darf ich noch nicht fahren, weil ich erst der Straßenverkehrsbehörde nachgewiesen haben muss, dass ich wieder keine Gefahr darstelle für den Straßenverkehr.
Ist das denn eine realistische Perspektive oder lässt Ihre Gesundheit das dann irgendwann wieder zu? Oder wie ist es mit der Epilepsieneigung, die so ein bisschen unterschwellig vorhanden ist? Ist das was, worauf Sie wirklich bauen können, dass Sie bald wieder fahren dürfen?
Naja, zunächst mal hoffe ich einfach auch. Und ich denke, ich habe meine Gesundheit dann auch so gut im Griff, dass ich keine epileptischen Anfälle mehr kriege.
Ob es nur eine Hoffnung bleiben wird, das können die Ärzte nicht beurteilen. Fest steht, dass ein epileptischer Anfall am Anfang der Erkrankung stand und dass bislang die Ärzte nicht einschätzen können, ob weiter Epilepsiegefahr besteht. Und noch hat kein Fahrlehrer geprüft, ob Marc Hirschfeld sicher fahren kann, wenn er Verkehrsdurchsagen oder Warnschilder kurzzeitig zu vergessen droht. Ob er damit den Traum vom Autofahren komplett vergessen muss? Wie vieles, was auch wir gemeinsam erlebt haben? Das kann Marc Hirschfeld niemand sagen. Denn Prognosen sind bei seiner Krankheit so unsicher wie die Erinnerung.